Ja, wir haben hier einen Text aus 1. Petrus, der mir seit vielleicht 4 Wochen gegeben wurde. Im Ganzen habe ich um die 5, 6 verschiedene Texte und habe mich für den hier für heute entschieden. Die Standhaftigkeit in Zeiten, in schweren Zeiten. Wir lesen den Text. Da hat es einen Vortext, den lesen wir jetzt nicht, aber die Überschrift beim Vortext nach Schlachterübersetzung heißt Ermahnung für die Ältesten in den Gemeinden. Und dann kommt der zweite Abschnitt. Ermahnung zu Demut und Wachsamkeit. Das ist der Abschnitt, den wir heute in der Predigt haben. Und dann ist im gleichen Kapitel noch das Schlusswort und Gruß. Also ist der Abschluss vom ersten Petrusbrief. Standfestigkeit in schwierigen Zeiten. Sind unsere Zeiten schwierig? Ich denke ja. Wir denken ja. Die Zeiten sind schwierig. Und sieht so aus, dass sie immer schwieriger werden. Wenn sie schwieriger werden, dann entspricht es nur dem, was Jesus vorausgesagt hat. Wir müssen uns also nicht verwundern, dass es immer schlimmer wird. Jesus hat das vorausgesagt. Und in unserer Zeit gerade erfüllen sich viele der Zeichen, die Jesus angegeben hat. Nur es scheint, dass es schlimmer und schneller kommt. Und das ist gut so. Dann sind wir näher der Wiederkunft Jesu Christi. Wir wollen ja nicht die Wiederkunft Jesu hinausschieben, sondern sagen, so wie es geschrieben steht, ja, komm, Herr Jesus. Das soll ja unser Gebet sein. Nochmal da der Kontext, das heißt der Text vor meinem Predigtext und der Text nach meinem Predigtext. Die Ermahnung für Älteste, Ermahnung für Jüngere und dann, was Petrus geschrieben hat, um die Gläubigen zu ermahnen und zu bezeugen, welches die wahre Gnade Gottes ist. Wir lesen die Verse 6 und 7. Da heißt es: So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Die gewaltige Hand Gottes. Inmitten allem, was in der Welt geschieht, inmitten in allem, was auch in der Natur geschieht. Gott hat alles unter Kontrolle. Wir dürfen mit Gottes gewaltiger Hand rechnen. Wir sollen uns aber demütigen unter seiner gewaltigen Hand. Wir sollen ehrfürchtig uns Gott nahen. Eine innere Haltung der Gottesfurcht. Und dann heißt es, alle eure Sorge werft auf ihn. Interessant, es hat verschiedene Übersetzungen. In der einen Übersetzung heißt es, werft eure Sorge auf Gott. Und in der anderen heißt es, legt eure Sorge auf Gott. Es könnte ein Unterschied sein, vielleicht nicht, aber ich habe mir so Gedanken gemacht. Wenn ich lege, ja, dann lege ich da irgendwie was ab. Ja, nein, ich nehme es lieber wieder mit. Ich kann auch die Sorgen ablegen und wieder mitnehmen. Aber wenn es da heißt, entschuldigt. Aber wenn es da heißt, werfet eure Sorgen weg. Ja, jetzt habe ich sie nicht mehr, ich lasse sie da. Einfach, wenn wir zu Gott kommen und es ihm bringen, was uns sorgt, dann denken wir doch daran, das ist die gewaltige Hand Gottes, wohin wir unsere Sorgen bringen. Er möchte uns helfen, er kann uns helfen. Dann haben wir den Abschnitt oder die zwei Verse, Verse 8 und 9. Und da heißt es, seid nüchtern und wachet. Nüchtern sein und wachen. Also bei Nüchternheit geht es vor allem im Geistlichen, ja, dass wir da nicht Phantastereien und Schwärmereien und alle so Träumereien haben, sondern wir sollen nüchtern sein, gerade in unserer Zeit. Und dann heißt es, seid nüchtern und wachet. Wir sollen wach sein, aufpassen. Keine Leichtgläubigkeit. Jesus selber hat ja mal gesagt, glaubt nicht. Wenn falsche Christus kommt, glaubt nicht. Wir müssen nicht alles glauben. Wir sollen nicht alles glauben. Wir sollen aber alles prüfen. So steht es geschrieben. Prüfet alles. Das ist, was geschrieben steht. Und dann heißt es da weiter, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Widersteht dem Teufel fest im Glauben. Da heißt es im Jakobusbrief, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Ich weiß nicht, ob ihr das erlebt habt, aber in Spanien gab es in manchen Gemeinden, vielleicht sogar in vielen Gemeinden, fast so wie in allen Gemeinden, ich kam mir ein bisschen einsam vor. Nämlich, da hieß es, man soll die Dämonen binden, man soll den Teufel binden. Nur, Jesus hat die Dämonen nicht gebunden, Jesus hat sie ausgetrieben. Und Jesus hat auch nicht den Teufel gebunden. Das werden wir nachher noch sehen. Der Einzige, der den Teufel binden wird, ist ein Engel. Das steht in der Offenbarung gegen Ende der Offenbarung. Nur einmal wird der Teufel gebunden, aber für 1000 Jahre kommt er ins Gefängnis. Und dann wird er wieder freigelassen. Und weil er der Verführer ist, kaum wird er wieder freigelassen, was macht er? Er verführt wieder die Völker. Also, hier steht es, unterwerft euch Gott, widersteht dem Teufel. So flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Umso näher wir beim Herrn Jesus sind, umso weniger kann uns der Teufel was anhaben. Er ist ja der Ankläger, er kommt immer wieder und bringt uns zu Fall. Wir stolpern und dann klagt er uns an. Guck mal, der will ein Christ sein. Aber wir haben den Heiligen Geist und der Heilige Geist ist unser Vertreter, unser Führer. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwachheit. Und der Heilige Geist schützt uns gegen diese Anklagen des Teufels. Der Heilige Geist ist sozusagen unser Anwalt. Wunderbar, dass wir Hilfe haben. Also nicht binden, sondern widerstehen, steht hier geschrieben. Widersteht dem Teufel durch Demut unter die gewaltige Hand Gottes. Ich lese noch Vers 5 und 6. C bedeutet nicht gleich am Anfang vom Vers, aber ich werde es von Anfang an lesen. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Und dann kommt es, ihr alle, jung oder alt, ihr alle, sollt euch, also ihr, wir alle, sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Bekleiden ist der Hinweis da, wie Jesus auch sich einen Schurz genommen hat und hat den Jüngern die Füße gewaschen. Denn Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Wenn wir also Hilfe brauchen, sollen wir zu Gott kommen. Zu Gott kommen durch Jesus Christus. Und dann noch Vers 6. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Die gewaltige Hand Gottes. Die zeigt sich im ganzen Weltall. Gott ist der Allmächtige, der Allwissende, der Allgegenwärtige. Gott ist der wahre Gott, der lebendige Gott, der einzige Gott, dem nichts unmöglich ist. Er kann aus Staub irgendetwas machen oder aus nichts etwas machen. Nichts ist ihm unmöglich. Da braucht es nicht erst wissenschaftliche Erkenntnisse und wissenschaftliche Forschungen und so weiter. Wir können Gott nicht erforschen. Und Gott ist der Allmächtige, der alles kann. So wie er damals im Alten Bund, als Israel in Ägypten war, so wie er damals die Plagen. So wie er die 10 Plagen gemacht hat, so wie er da Herr war über die 10 Plagen, so wird er auch sein am Ende der Zeit. Wir haben in der Offenbarung mal die 6 Siegel, dann sechs Siegel und dann kommt der 7. Siegel mit den 7 Trompeten, die 7. Trompete mit den 7 Schalen. 3 Serien von Gerichten. Gott straft das Böse. Er lässt keine Sünde ungestraft. Auch keine Sünde von uns bleibt ungestraft. Wir haben sie auf Jesus geschoben. Wir haben uns Jesus anvertraut. Er hat unsere Schuld getragen. Wunderbar. Die gewaltige Hand Gottes. Gedenket der Leiden unserer Geschwister in der weiten Welt. Wir haben schon ein Gebet gehört für die Leidenden in der Welt, für die Verfolgten in der Welt. Da heißt es in 1. Petrus 5, 9, gerade auch in unserem Kapitel, aber in der neuen Genfer Übersetzung, ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Die Leiden eurer Geschwister in der ganzen Welt. In manchen Ländern ist weniger Verfolgung, in anderen mehr. Wir sind hier noch in einem Land von Friede und Freiheit. Noch. Ich danke sozusagen täglich für Friede und Freiheit, das wir haben hier in der Schweiz. Aber wir sollen uns vorbereiten. Und wir sollen auch das Gedenken und auch dafür beten, für die, die da leiden, um Jesu Willen in der weiten Welt. Das ist eine Weltkarte, da ist eigentlich Amerika nicht drauf, wenn ihr das da richtig seht. Hier fehlt Amerika hier. Also erstmal der Ozean und dann Amerika fehlt hier. Man sagt, dass in Kolumbien und in Mexiko doch ein bisschen Verfolgung ist. Aber hier haben wir die Weltkarte mit Verfolgung. Europa ist auch frei von Verfolgung. Und am schlimmsten, da geht es nach den Zahlen, geht es nach, am schlimmsten ist die Eins. Das schlimmste Land ist eins, da hinten. Nordkorea, da ist die Christenverfolgung am schlimmsten, am härtesten, am grausamsten. Ich habe da schon Zeugnisse gehört, also da schaudert es einem, was da alles gemacht wird mit den Gläubigen. Und wir sollen, wie es hier geschrieben steht, wie wir das jetzt auch gelesen haben, wir sollen daran denken, wir sollen wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Lasst uns immer wieder daran denken. Die Solidarität mit den Glaubensgeschwistern ist eine starke Motivation, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Mir hat das gefallen. Die Solidarität mit den Glaubensgeschwistern ist eine starke Motivation, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Wenn es mir schlecht geht, wenn ich leide, wenn ich geprüft werde, dann darf ich denken, ich habe so viele Millionen Geschwister, die auch leiden. Ich mache mit ihnen mit. Ich will treu sein und treu bleiben bis am Ende. Jesus hat überwunden durch das Wort. Das heißt, widersteht dem Teufel. Aber wie? Jesus hat den Teufel überwunden durch das Wort. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Jesus hat nicht große Vorträge dem Teufel gehalten. Er hat einfach sich bezogen auf das geschriebene Wort Gottes. Oder Matthäus 4,7, da sprach Jesus zu ihm, zum Teufel. Wiederum steht geschrieben, weil der Teufel hat dann auch eine Schrift zitiert, deswegen hat Jesus gesagt, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und noch zum dritten Mal, da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Er hat sich also auf die Schrift berufen. Und so sollen auch wir es tun. Nur müssen wir die Schrift dann kennen und immer besser kennenlernen. Immer mehr die Schrift lesen, darin nachsinnen und forschen und studieren und auswendig lernen, gute, schöne Bibelverse auswendig lernen. Seid fleißig in dem, in auswendig lernen. Wie viele, die da verfolgt werden und keine Bibel mehr haben, wie viele von ihnen jammern jetzt, oh, hätte ich doch einige Bibelverse auswendig gelernt. Wir wollen lernen vom Beispiel des Herrn Jesus. Er hat gesagt, es steht geschrieben. Er hat dem Widersacher widerstanden mit dem Wort Gottes. Nicht anders, mit dem Wort Gottes. Ich habe ein Erlebnis in Spanien gehabt, das habe ich schon in kleineren Kreisen weitergegeben, vielleicht zweimal oder dreimal. Wir kannten eine Familie, er Spanier, sie Schweizerin, Gläubige, und wir waren befreundet mit ihnen und haben sie eingeladen. Sie kamen zu uns und wir haben sie dann ins Haus geführt und Platz angewiesen und so. Und er heißt Paciano. Und Paciano hat eine große, dicke, schwarze Bibel gehabt. Kaum saß er, hat er sie schon aufgeschlagen. Und kaum saß ich, dann hat er mir gesagt, Alfredo, wie verstehst du das? Nichts vorgelesen, nichts gesagt, wo? Alfredo, wie verstehst du das? Was habe ich gesagt? So wie es da geschrieben steht. Da hat er wieder zugemacht, kein Wort mehr darüber geredet und wir haben über anderes weitergesprochen. Ja, warum soll ich es auch anders verstehen? Ich will es so verstehen, wie es da geschrieben steht. Nicht rumdeuteln. So, wie es da geschrieben steht. Es sei mir erlaubt, drei Prinzipien für biblische Auslegung zu geben. Besonders als Hilfe zum Beispiel für die Hauskreise. Weiß nicht, wie viele von euch gehen zu den Hauskreisen? Ja, eine große Menge. Ja, ja, schön. Erstes Prinzip. Schreib es auf, wenn du kannst. Erstes Prinzip. Genau beobachten, die Augen offen haben, genau hinschauen. Was steht geschrieben? Um das geht es. Was steht da geschrieben? Nicht, was denkst du, was meinst du, welche Ansicht hast du? Nein, was steht da geschrieben? Und übersehe auch nicht die Bilder. In der Bibel gibt es so viele Bilder. Jesus hat so viele Gleichnisse erzählt. Aber das muss man auch verstehen. Ich denke immer wieder an Hirte und Schafe. Ja, das haben wir vielleicht viele, viele, die allermeisten haben das nur noch im Fernsehen gesehen. Oder in Büchern oder sonst irgendwo in Illustrierten oder sonst wo. Aber selber das mal miterleben mit einem Hirten dort auf dem Feld, die allerwenigsten. Ich habe in Spanien mal die Gelegenheit gehabt, da war einer, der kam mit den Schafen, ich bin immer aufs Feld mich vorbereiten gegangen, wenn das Wetter gut war. Und dann war da in der Gegend, wo ich hinging, immer wieder einer, der mit den Schafen zur Tränke kam, eine große Tränke. Und währenddem die Schafe da tranken, war er da gemütlich. Und das eine Mal war er ganz nervös und hat geschaut und geschaut. Und dann bin ich hin zu ihm, habe mit ihm persönlich gesprochen. Dann habe ich gefragt, was ist los? Sie sind heute so nervös. Dann hat er gesagt, mir fehlt ein Schaf. Dann habe ich gelächelt, habe gesagt, ein Schaf? So viele Schafe? Sie wissen ja nicht einmal, wie viele jetzt da sind. Doch, mir fehlt ein Schaf. Ich weiß sogar, wie es heißt. Dann habe ich gestaunt. Ja? Also das ist Hirte und Schafe. Und so hat es so viele Bilder in der Bibel. Und die Bilder sollten wir kennenlernen und auch richtig verstehen. Also das Erste ist, was steht geschrieben? Genau beobachten. Dazu braucht es natürlich eine mehrmalige Lektüre von dem Abschnitt, das mich interessiert. Und dann, wie schon gesagt, den Kontext, was vorne, was nach dem kommt, alles das ist wichtig. Das wäre also das erste Prinzip. Was steht geschrieben? Genau beobachten. Das zweite, bibeltreu auslegen. nicht versuchen zu so stehen lassen. Was bedeutet das Geschriebene? Nicht, was möchte ich hineinprojizieren, sondern was bedeutet das Geschriebene? Für eine gute Interpretation, also für eine gute Auslegung, braucht es die Führung des Heiligen Geistes, weil der Heilige Geist führt ja in alle Wahrheit. Hilfreich ist auch die Frage, was für Botschaft möchte dieser Bibeltext weitergeben? Also, was steht geschrieben? Beobachten. Und dann, was bedeutet das Geschriebene? Drittes Prinzip. Wie kann ich die daraus entstandene Botschaft für mich und meine Zuhörer anwenden? Die Anwendung. Oder wenn ich einen Text lese, persönlich, zu Hause, nachdem ich es gelesen habe, im Gebet das vor Gott bringe, das wäre dann meine Antwort auf das Wort Gottes, das ich gelesen habe. Und so kann es auch sein, die Antwort, die wir bekommen, die wir dem Herrn geben wollen für sein Wort. Ein Predigttext zum Beispiel. Ja. Wie kann ich die daraus entstandene Botschaft richtig anwenden? Für mich richtig anwenden, für meine Zuhörer richtig anwenden. Für eine seriöse Bibelauslegung braucht es zumindest diese drei Prinzipien. Ich sehe das nicht als seriös, wenn man nicht so wenigstens das Mindeste tut. Beobachten erstmal. Nicht zuerst mit meinem eigenen Denken und mit meinem eigenen Thema, sondern erstmal lesen. Was steht da? Was steht wirklich da? Und dann nachher, welches könnte die Bedeutung sein? Die Auslegung sein, die Interpretation. Und dann die Anwendung. Das Wort Gottes ist ja für uns. Also befleißigen wir uns, damit wir die Schrift gut kennenlernen. Dann können wir dem Teufel widerstehen. Und dann flieht er. Wir kommen mit dem Wort Gottes. Es heißt auch an einer Stelle, dass der Heilige Geist uns ans Wort Gottes erinnert. Aber wenn ich es nicht gelesen habe, wie kann er mich erinnern? An was will er mich denn erinnern, wenn ich es noch nicht einmal gelesen habe und noch nicht einmal versucht habe, es auch zu lernen, zu erkennen? Was der Gott aller Gnade seinen Kindern zusagt. Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Wunderbar. Was Gott seinen Kindern alles zusagt. Er wird sie völlig zubereiten, das heißt vollbereiten, vollenden, vollkommen darstellen, in Heiligung vollendet. Dann, er wird sie festigen, im Glauben festigen. Um im Glauben gefestigt zu werden, brauchen wir so allerlei, nein, nicht Nachschlagewerke, sondern wir brauchen allerlei Prüfungen. Und wenn wir durchgeschüttelt werden, geprüft werden, werden wir gestärkt. Er wird sie festigen, im Glauben gefestigt sein. Er wird sie stärken, um auszuharren bis ans Ende. Nicht nur der Anfang ist wichtig, sondern auch der Fortgang und das Ende. Er wird sie stärken, um auszuharren bis ans Ende. All die, die bis ans Ende durchhalten, die werden gerettet werden, heißt es auch in Matthäus 24, 13. Er wird sie gründen. Gründen, da denke ich an Fundament, damit wir unwankelbar bleiben, fest gegründet oder fest auf dem Fundament. Ein festes Fundament. Jesus Christus ist unser Fundament. Stehst du stabil auf dem Fundament Jesus Christus, auch nach bösen Angriffen des Teufels? Bist du emotional stabil? Bist du im Glauben stabil? Oder kommen immer wieder Zweifel? Bleibst du auch stabil nach großen Leiden? Mir hat mal eine Ärztin in Spanien gesagt, ich bin auf Gott böse, bin verärgert, ich bin mit Gott verzankt. Nur weil sie eine Krankheit hatte, die nicht gerade geheilt wurde. Darauf kommt es an, auch nach großen Leiden, nach großen Prüfungen sind wir dann immer noch stabil. Stehen wir immer noch fest auf dem Fundament. Stehst du auf das stabile Fundament? Jesus Christus ist das Fundament. Und wisst ihr eigentlich, wenn wir auf das Fundament stehen, steht ja in 1. Korinther 3, 11, es gibt nur ein Fundament, das gelegt worden ist, und das ist Jesus Christus, kein anderes Fundament. Und das ist stabil, da darauf darf ich draufstehen, da darf ich fest bleiben auf dem Fundament. Also sind wir Fundamentalisten. Oder? Fundamentalisten. Wir stehen auf dem Fundament. Und scheuen uns nicht, dass man uns Fundamentalisten sagen. Wir kommen zum Ende. Standfestigkeit in schwierigen Zeiten. Um das geht es. Erstens, die gewaltige Hand Gottes. Wir dürfen dem Herrn vertrauen. Er hat alle Gewalt. Der Kampf gegen den Widersacher. Und der Kampf gegen den Widersacher ist nicht, ich binde ihn, nein, das kannst du nicht, sondern ich widerstehe ihn fest im Glauben. Das ist der Kampf. Drittens, was der Gott aller Gnade seinen Kindern zusagt. Wunderbar, was da alles an Zusagen geschrieben stehen. Ich lese ein Lied vor. Keiner wird zu Schanden. Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hart. Sollte ich sein der Erste, der zu Schanden ward? Nein, das ist unmöglich. Du getreuer Hort. Eher fällt der Himmel, ehe mich täuscht dein Wort. Du hast zugesagt, wer da bittet, nimmt. Wer da sucht, soll finden, was ihm Gott bestimmt. Wer im festen Glauben mutig klopft an, dem wird ohne Zweifel endlich aufgetan. Nun so will ich's wagen, Herr, auf dein Gebot. Alle meine Sorgen, eigenen und fremde Not, all mein heimlich Grämen, alles, was mich quält, dir ans Herz zu legen, der die Tränen zählt. Text von Gustav Knack, 1860. 1860. Aufruf. Jesus ruft uns auf. Jesus tröstet uns. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Der Abschnitt, den wir heute gelesen haben, Ermahnung zu Demut und Wachsamkeit, endet mit dem Vers 11. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lass uns beten. Treuer Vater im Himmel, wir danken dir für deine mächtige Hand, die auch über uns ruht. Und dass wir immer wieder auch mit all unseren Sorgen zu dir kommen dürfen. Danke auch, Herr Jesus, für das Beispiel, das du uns hinterlassen hast, in dem Kampf mit dem Teufel, mit dem Widersacher, dass wir uns auf dein Wort verlassen können. Hilf uns, es besser kennenzulernen und es dann auch richtig anzuwenden. Wir bitten dich darum und danken dir dafür. Und bitten auch weiterhin um deinen Segen, dass wir als Einzelne, als Familien, als Gemeinde deinen Namen verherrlichen, da wo du uns hingestellt hast. Ein jeder an seinem Platz, da wo er wohnt, da wo er arbeitet. Herr, hilf du uns, dass wir deinen Namen groß machen, dass noch andere auch von dir hören und dich erkennen und gerettet werden können. Gelobt und gepriesen sei dein Name. Amen. Amen.